Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen beim letzten Rabe Info vor der Sommerpause. Das sind unsere Themen. Wie die offizielle Schweiz und Nichtregierungsorganisationen mit unterschiedlichen Haltungen den Walfang unterbinden wollen. Landleben für Stadtkinder. Agriviva organisiert Einsätze auf dem Bauernhof. Und Hörenswürdigkeiten statt Sehenswürdigkeiten, wenn Lärm- und Geräuschkulissen weltweit gefeiert werden. Am Mikrofon ist Michael Spahr. Schön hört ihr zu.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Kurznachrichten. Heute von und mit Cheyenne McKay.
Am Genfer Flughafen wurde es 30 Personen aus der Schweiz und Frankreich verboten, in ein Flugzeug nach Tel Aviv zu steigen. Die Personen wollten in die Palästinensergebiete reisen. Dort wollten sie eine Woche bleiben, um so ihre Solidarität mit den Palästinensern zu demonstrieren. Laut der Nachrichtenagentur STA habe man den Aktivisten beim Check-in einen Brief der Firma EasyJet übergeben, in dem stand, dass Israel ihnen die Einreise untersage. Wegen der befürchteten Einreise von pro-palästinensischen Aktivisten wurde die israelische Polizei in Alarmbereitschaft versetzt. Hunderte Beamte und verdeckte Ermittler sollen die Aktivisten an der Einreise hindern. Insgesamt werden nach israelischen Medienberichten 22.000 Fluggäste erwartet. Sie wollen von Tel Aviv aus in die Palästinensergebiete reisen. Dort wollen sie eine Woche bleiben, um ihre Solidarität mit den Palästinensern zu demonstrieren. Sie wählten das Datum, um an den 9. Juli 2004 zu erinnern, als der Internationale Strafgerichtshof die von Israel errichtete Sperranlage für illegal erklärte. Unterdessen setzt die USA die palästinensische Führung unter Druck. Das US-Repräsentantenhaus will nicht, dass Palästina seine Pläne zur Anerkennung eines Palästinenserstaates durch die Vereinten Nationen weiterverfolgt. Wenn die Palästinenser die Anerkennung eines Palästinenserstaates beantragen, der nicht auf Verhandlungen mit Israel beruhe, so habe dies, Zitat, schwerwiegende Folgen für die US-Hilfsprogramme für die Palästinenser und die Autonomiebehörde. Das hat die Mehrheit vom Repräsentantenhaus beschlossen und ist damit dem US-Senat gefolgt. Auch er ist der Meinung, dass die USA seine Hilfsprogramme in den Palästinensergebieten nur weiterführt, wenn Israel und die Palästinenser zusammen zu einer Lösung finden. Italien wird künftig nicht mehr von Silvio Berlusconi regiert. Denn der Ministerpräsident will 2013 nicht mehr für das Amt kandidieren. Das hat er in einem Interview mit der Zeitung La Repubblica gesagt. Berlusconi ist seit 3 Jahren zum dritten Mal der Ministerpräsident Italiens. Zuletzt musste er einige politische Niederlagen einstecken und gegen ihn laufen Gerichtsverfahren wegen Steuerhinterziehung, Korruption und Sexskandalen. In der Schweiz waren vergangenen Monat weniger Menschen arbeitslos. Die Quote ist auf 2,8% gesunken. Das entspricht 110.000 Menschen, die als Arbeitslose registriert sind. Wie das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO schreibt, hat der Rückgang der Arbeitslosenquote verschiedene Gründe. Einerseits sei dieser saisonal bedingt, andererseits sei der Rückgang auch auf die Revision des Arbeitslosengesetzes zurückzuführen. Mit der Revision wurde die Bezugsdauer von Taggeldern gekürzt. Damit verlieren Betroffene schneller das Recht auf Arbeitslosenentschädigung und werden dann meist ausgesteuert. Auch im Kanton Bern gab es im Juni weniger Arbeitslose. Die Quote sank auf 1,8%. Das entspricht gut 9.500 Menschen, die ohne Arbeit sind. Und noch der Blick aufs Wetter. Es bleibt trocken bei bis zu 24 Grad. Morgen scheint zum Teil die Sonne. Bei 26 Grad kann es ab dem Nachmittag einige Schauer und Gewitter geben. Der Sonntag zeigt sich bei 25 Grad mit einer Mischung aus Sonne und Wolken und einigen Gewittern. Auch am Montag wird es 25 Grad warm. Es wird wechselnd bewölkt und es kann einzelne Gewitter geben.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Sie hören das Rabe Info. Wir kommen zu unserem ersten Beitrag. Jedes Jahr werden tausende Wale getötet und das, obwohl es ein Walfangmoratorium gibt. In den vergangenen Jahren hat sich die Zahl der getöteten Wale sogar verdreifacht. Die Wale brauchen mehr Schutz und den könnte man durch eine Aufhebung des Moratoriums und mit einer begrenzten Anzahl von legalen Walfängen erreichen. Das ist die Meinung der offiziellen Schweiz. Nichtregierungsorganisationen wie etwa Ocean Care sehen darin keine Lösung und wollen das Moratorium ausweiten. Nächste Woche tagt die internationale Walfangkonferenz in Jersey. Mit dabei sind auch Schweizerinnen und Schweizer. Welche verschiedenen Positionen sie vertreten, hören Sie im Beitrag von Cheyenne Mackay.
Seit 25 Jahren besteht das Walfangmoratorium. Es erlaubt indigenen Völkern das kontrollierte Fangen von Walen und es erlaubt den Walfang zu wissenschaftlichen Zwecken. Das Walfangmoratorium ist also kein generelles Walfangverbot, es soll aber die Wale vor dem Aussterben schützen. Trotzdem, seit Bestehen des Moratoriums hat sich die Zahl der getöteten Wale verdreifacht. Dies auch, weil nicht alle Länder das Moratorium unterzeichnet haben und deshalb weiterhin kommerziellen Walfang betreiben. Jedes Jahr treffen sich die Mitgliederländer der Internationalen Walfangkommission zur Konferenz. Dort bestimmen sie unter anderem über den weiteren Verlauf des Walfangs. Doch die Positionen sind seit Jahren verhärtet. Während die einen ein totales Walfangverbot wollen, fordern die anderen die freie Jagd auf die Meeressäuger. Die Schweiz positioniert sich in der Mitte, erklärt Bruno Mainini, stellvertretender Leiter des Artenschutzes beim Bundesamt für Veterinärwesen.
Für uns ist entscheidend, dass zurzeit zu viele Wale gejagt werden, und zwar auf eine völlig unkontrollierte Art und Weise. Als Alternative dazu erscheint uns die Option, einen stark begrenzten, dafür gut kontrollierten und auch sanktionierbaren Walfang zu haben, deutlich besser als die Situation, wie wir sie jetzt haben, auf dem Papier Moratorium, trotzdem seit den Inkrafttreten eine Verdreifachung der erlegten Wale. Das scheint uns Grund genug zu sein, Alternativen zum Moratorium zu prüfen.
An der IWC-Konferenz trifft der offizielle Vertreter der Schweiz auf die NGO-Vertreterin Sigrid Lüber. Sie ist Präsidentin von Ocean Care Schweiz. Sie hält nicht viel von der Schweizer Strategie, einen begrenzten Walfang zuzulassen, um so die Zahl der erlegten Wale zu senken. Sie könne die Idee zwar rational verstehen, setze aber auf einen anderen Weg. Sie wolle die IWC-Mitgliederländer davon überzeugen, dass der Verzehr von Walfleisch der Gesundheit schadet.
Weil wir halt denken, dass dies eine Möglichkeit geben würde, beispielsweise Japan, um mit dem Walfang aufzuhören, ohne zugeben zu müssen, sie hätten sich dem Druck von NGOs gebeugt. Also sie könnten eigentlich erhobenen Hauptes durch eine Tür durchgehen und sagen, wir machen das nicht mehr, weil wir wollen unsere Leute nicht mehr vergiften. Walfleisch ist sehr stark mit Giftstoffen belastet, mit Quecksilber, Blei, PCB, DDT und andere Giftstoffe. Und es ist erwiesen, dass Walfleisch alles andere als gesund ist und sich auch nicht für den menschlichen Konsum eignet.
Im Vorfeld der Walfangkonferenz haben sich der offizielle Schweizer Vertreter und die NGO-Vertreterin getroffen und ihre Ansichten ausgetauscht. Und da gibt es auch durchaus Parallelen.
Ich werde mich für den Schutz der Wale einsetzen und ganz besonderen Wert darauf legen, dass Kleinwale auch unter den Schutz von der Internationalen Walfangkommission kommen, weil zurzeit besteht überhaupt kein Schutz von Kleinwalen und es werden sehr viele Kleinwale getötet, also allein in Japan etwa 20.000.
Auch die Schweiz vertritt den Punkt, dass sich die Kommission zuständig erklären sollte für sämtliche Walarten, also nicht nur die 34, die in den Anhängen des Übereinkommens aufgelistet sind, sondern für alle rund 90 Arten. Das würde eine deutliche Verbesserung mit sich bringen, da gerade verschiedene kleinere Walarten, zu denen unter anderem die Delfine gehören, in sehr großer Menge unkontrolliert gejagt werden.
Als offizieller Vertreter bei der Walfangkonferenz kann Bruno Mainini seine Stimme abgeben. Jedes der 89 Teilnehmerländer hat eine Stimme im Plenum. Die Nichtregierungsorganisationen wie etwa OceanCare oder Greenpeace haben kein Mitspracherecht. Die anwesenden Organisationen dürfen nur ein gemeinsames Statement abgeben. Der Einfluss der NGOs beschränke sich auf die Lobbyarbeit in den Pausen, erklärt Sigrid Lüber.
In der Mittagspause an Empfängen, die bieten sehr gute Gelegenheit, auch gute Gespräche zu haben mit Regierungsdelegierten. Ich arbeite mit Ländervertretern zusammen, die sich für den Schutz der Wale einsetzen. Dort bringe ich Ideen, was man machen könnte, wo ich Ansatzpunkte sehen würde und untermauere dies natürlich mit gut fundierten Unterlagen und Briefings. Ich rede auch mit Vertretern von Walfangländern, weil ich finde es sehr wichtig, dass man auch dort versucht, einen Samen zu pflanzen, um vielleicht eine andere Idee wachsen zu lassen.
Auch die Schweizer Delegation nutzt die Zeit neben dem Plenum der Walfangkonferenz fürs Lobbying. Denn wird an der Walfangkonferenz über eine Vorlage abgestimmt, braucht diese die Zustimmung von 3/4 der Länder.
Unsere primäre Aufgabe ist, unsere Vorstellungen, unsere Interessen möglichst gut in die Diskussion einzubringen. Man versucht einerseits im Plenum, aber andererseits natürlich auch zwischen den Meetings möglichst viele der anderen Delegationen von der eigenen Position oder von den eigenen Ideen zu überzeugen.
Die internationale Walfangkonferenz tagt ab Montag auf der Kanalinsel Jersey. Die offizielle Schweiz rechnet jedoch nicht mit wegweisenden Entscheiden, denn dafür liegen die Meinungen der IWC-Länder über den Walfang zu weit auseinander.
95,6 Rabe Info.
Die Milch kommt nicht aus dem Beutel und Kartoffeln wachsen im Boden, ist doch logisch, nicht unbedingt. Denn Kinder und Jugendliche, die in der Stadt aufgewachsen sind, haben oft keinen Bezug zur Landwirtschaft. Das will die Organisation Agriviva ändern und bietet deshalb Arbeitseinsätze auf Bauernhöfen an. Shane Mackay berichtet.
Früher hieß das Angebot von Agriviva Landdienst. Bis vor 60 Jahren war es für Schweizer Jugendliche obligatorisch, einen Landdienst zu leisten. Damals wurden die Jugendlichen offiziell als Arbeitskräfte auf den Bauernhof geschickt. Heute ist der Landdienst freiwillig, erklärt die stellvertretende Geschäftsführerin von Agriviva, Jolanda Dietiker.
Wir möchten mit diesem Angebot den Jugendlichen von heute auch das Landleben näher bringen, ihnen die Möglichkeit geben, zu sehen, woher das unsere Lebensmittel kommen und wie viel Arbeit das diese Produktion auch mit sich bringt. Die Jugendlichen, die an Agriviva-Einsatz teilnehmen, das sind keine Arbeitskräfte mehr auf dem Hof, sondern es ist eine Mithilfe auf jeden Fall für die Bauernfamilie. Jedoch ist es ja auch ein großer Betreuungsaufwand für die Bauernfamilien. Also die nehmen sich auch Zeit, Jugendlichen in all die verschiedenen Arbeiten einzuführen und ihnen einen großen Überblick über die alltäglichen Arbeiten auf dem Bauernhof zu geben und sie nicht nur für gewisse Saisonarbeiten einzusetzen.
Agriviva organisiert Einsätze auf dem Bauernhof für Jugendliche zwischen 14 und 25 Jahren. Die Einsätze dauern von 1 bis 8 Wochen. Mittels der Internetseite von Agriviva können die Jugendlichen auswählen, an welchem Ort und in welchem Bereich sie einen Einsatz auf dem Bauernhof machen wollen.
Der Jugendliche hat die Möglichkeit, die Bauernfamilien seinen Wünschen entsprechend auszuwählen. Also er hat die Möglichkeit anzugeben, welche Arbeiten er machen möchte, ob er lieber auf dem Feld, im Stall oder mit den Kindern im Haushalt mithelfen möchte und hat dann die Möglichkeit, diese Bauernfamilien zu reservieren. Und da gibt es verschiedene Einsatzmöglichkeiten, sei das im eigenen Sprachraum oder auch in der Westschweiz oder im Tessin einen sprachübergreifenden Einsatz zu machen. Oder auch spezielle Einsätze, die wir organisieren, sind in der Westschweiz die klassische Traubenernte.
Jugendliche, die über Agriviva einen Einsatz auf dem Bauernhof leisten, tun dies für Kost und Logis und ein kleines Taschengeld. Die Bauernfamilien ihrerseits seien auf die Motivation der Jugendlichen angewiesen, sagt Jolanda Dietiker.
Diese Bauernfamilien, die bei Agriviva mitmachen, die sind motiviert, den Jugendlichen ja das Landleben näher zu bringen, ihren Job in dem Sinn zu erklären und ihnen somit auch einen Einblick in eine wirklich fremde Welt zu geben. Das ist eigentlich die Motivation. Es ist ein Teil einer Imagepflege auch für die Landwirtschaft, wenn die Jugendlichen von heute das noch mitkriegen.
Wer an einem Einsatz auf dem Bauernhof interessiert ist, kann sich online das Angebot anschauen. Alle Informationen gibt es unter www.agriviva.ch.
Rabe Info 95,6.
Sie hören immer noch das Rabe Info. Wir kommen zu unserem letzten Beitrag vor der Sommerpause. Morgen beginnen die Sommerferien, Grund für viele zu reisen und Sehenswürdigkeiten zu besuchen. Wir vom Radio sagen, warum nicht einmal Hörenswürdigkeiten besuchen? Gelegenheit dazu bietet der World Listening Day, der Tag des Hörens, der in 10 Tagen stattfindet. Auf der ganzen Welt präsentieren sogenannte akustische Ökologen und Klangforschende ihre Soundwelten. Es gibt Tonspaziergänge oder Geräuschperformances und wer nicht verreist, kann trotzdem mithören. Viele Künstler präsentieren lokalen Lärm, nämlich auf dem Internet. So auch der nigerianische Medienkünstler Emeka Okpo, der die afrikanischen Beiträge des World Listening Days koordiniert. Er betreibt die Webseite lagossoundscape.com und dort tönt's so.
The project is all about is essentially listening to Lagos and documenting.
Bei meinem Projekt geht es im Wesentlichen darum, Lagos zu hören. Und ich dokumentiere, wie sich die Stadt verändert. Im Moment wird die Stadt zu einer Megacity des 21. Jahrhunderts und es gibt viele Entwicklungen bei der Infrastruktur. Ich nehme die Geräusche der sich verändernden Stadt auf und archiviere sie. Diese Aufnahmen können vielleicht einmal von der Forschung benutzt werden. Als Künstler benutze ich die gesammelten Geräusche für Klanginstallationen. Die Idee dahinter ist es, Lagos auf die ganze Welt umzusiedeln, sagt Emeka Okpo, Medienkünstler aus Lagos, der größten Stadt Nigerias. Was aber macht dann Lagos aus? An welchen Klängen erkennen wir, dass wir uns in Lagos befinden?
You can record on the streets of Lagos, it can probably sound like any other city around Lagos or...
Wenn du die Stadt aufzeichnest, könnte das irgendwo in der Gegend sein oder irgendwo auf der Welt. Aber in den Busbahnhöfen, wo ich meine Töne aufnehme, gibt es keine Anzeigen, wohin die Busse fahren. Deshalb rufen die Kondukteure die Namen der Busrouten, die sie fahren, laut aus. Das ist für mich die authentische Klanglandschaft von Lagos. Die Busrouten gibt es sonst nirgends auf der Welt. Wenn du also diese Durchsagen mit den Geräuschen in Verbindung bringst, entsteht der authentische Lagos. Klang. Am Ruf der Kondukteure erkennst du Lagos in meinen Klangkompositionen.
This is what I call the authentic Lagos soundscape.
Lagos ist eine der am stärksten wachsenden Städte der Welt. Vor 100 Jahren wohnten dort rund 75.000 Menschen, vor 30 Jahren 1,5 Millionen und heute leben etwa 10 Millionen Menschen in der ehemaligen Hauptstadt Nigerias. Wie kann der nigerianische Medienkünstler Emeka Okpo diesen Wandel akustisch einfangen?
They are bringing in new buses. It's supposed to be like the modern buses with the digital displays of the
buses. Jetzt werden neue Busse angeschafft. Es sollen moderne Busse sein, bei denen die Routen digital angezeigt werden. Busse, die es also auch in Europa gibt. Wenn diese Busse Überhand nehmen, verschwinden die Kondukteure mit ihren lauten Durchsagen. Die digitalen Anzeigen lassen diesen Klang verschwinden. Und in Lagos gibt es viele Straßenhändler. Sie rufen immer laut aus, welche Waren sie verkaufen und wie viel diese kosten. Im Moment werden die Straßen von Lagos ausgedehnt, es gibt Grünflächen, sie werden schöner, aber nun werden auch Verbote aufgestellt, die den Straßenhandel verbieten. Wenn das nun überall passiert, verschwinden auch die Straßenhändler und man wird diesen Wandel auch in der Klangwelt wahrnehmen.
These street hawkers will also disappear, and that will also be noticeable on the soundscape.
dass Klangsammler, Klangkünstler, akustische Ökologen und Forscher nun weltweit ihre Klanglandschaften, ihre Soundscapes präsentieren, kann auch bedeuten, dass das Verständnis für andere Kulturen wachsen kann und Vorurteile abgebaut werden können.
I call it misconception of places where all you know about somewhere is what you are shown on TV. So many people think.
Ich nenne das die falsche Vorstellung von Orten, die von Fernsehbildern geprägt werden. Viele Leute denken folglich, Afrika sei ein Dschungel mit Tieren oder der Nahe Osten sei eine Kriegszone, wo dauernd Schüsse fallen. Deshalb denke ich, diese Klangkompositionen schaffen eine authentische Wahrnehmung eines Ortes, die man nicht unbedingt kennt. Wenn du meinst, Afrika sei ein Dschungel, wo Tiere in der Stadt rumlaufen und du hörst dann die Menschen und wie es wirklich tönt, erkennst du gewisse kulturelle Aspekte des dortigen Lebens. Ich finde das gut und wahrscheinlich fördert das auch den Weltfrieden. Das waren Töne vom Lagos Soundscape-Projekt des nigerianischen Medienkünstlers Emeka Okpo. Er ist einer der vielen Teilnehmer am World Listening Day, dem Tag des Hörens, der am 18. Juli an Orten auf der ganzen Welt und im Internet stattfindet. Die Links dazu gibt es wie immer auf unserer Internetseite www.rabe.ch unter der Rubrik Rabe Info.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe Info vom Freitag, dem 8. Juli. In der Redaktion waren Shane McKay und Michael Spahr. Wir machen 5 Wochen Sommerpause und melden uns am Montag, dem 15. August, mit neuen Nachrichten und Hintergrundberichten zurück. Dann natürlich wie immer um 11 auf Radio Bern. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Mehr vom Info wünsche euch eine schöne Zeit. Genießt den Sommer. Auf Wiederhören.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.